Wie kann ich denn erkennen, bei mir oder bei anderen, dass sich da was anschleicht, was vielleicht mal ein Burnout sein könnte? Was sind da die ersten Symptome?
Unsere Aufgabe ist eher, nicht wegzuschauen, also sich zu trauen, die Leute anzusprechen, weil das für die Leute häufig eine große Entlastung ist, dass mal jemand wirklich nachfragt, wie geht's dir eigentlich?
Kann ich eine vielleicht kommende Depression oder ein Burnout irgendwie abwehren? Also quasi das Äquivalent zu Ingwertee trinken bei einer Erkältung.
Also jeder dritte bis vierte von den Erwachsenen in Deutschland weist die Kriterien für eine psychische Erkrankung auf.
Gute und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge. Mein Name ist Thomas Herzberger. Ich bin Co-Founder von Schaffensgeist und Host dieses Podcasts. Heute wollen wir über ein Thema reden, das leider wichtig ist. Heute reden wir aber nicht über LinkedIn, heute reden wir auch nicht primär über Kommunikation. Heute geht es um ein Gesundheitsthema. Ein Gesundheitsthema, das viele von uns an ihrem Arbeitsplatz aber beschäftigt. Und auch mich persönlich mal beschäftigt hat, denn heute geht es um das Thema Burnout. Ich selbst war die ersten 3 Jahre meiner Karriere in der Mediaplanung tätig bei der wunderbaren Agentur Mindshare. Liebe Grüße gehen raus an alle ehemaligen Kollegen und Kolleginnen. Und habe das Leben, das Arbeiten da sehr, sehr genossen. Tolle Leute kennengelernt, viel gelernt. Aber es war auch eine sehr, sehr stressige Zeit. Und das ging nicht an allen auch gesundheitlich gut vorbei. Da gab es schon mit Mitte 20 Rückenprobleme. Da gab es auch einige Fälle von stressbedingten Ausfällen. Burnout war damals noch nicht so in Mode. Vielleicht war es das, vielleicht nicht. Darüber wollen wir heute sprechen. Und später in meiner Karriere ist es mir auch nochmal passiert, dass eine Kollegin ausgefallen ist, längere Zeit mit Burnout. Und dann war das Thema Wiedereingliederung ein ganz, ganz spezielles. Auch das war nicht einfach. Das hat mich und das ganze Team beschäftigt und war auch, dann kommunikativ eine große Herausforderung. Also selbst wenn du kein Burnout haben solltest, du denkst, ja, das passt, das ist jetzt gar nicht so, für mich gar kein Thema, ich habe ein stressfreies Arbeitsleben, dann ist diese Folge trotzdem was für dich, denn du weißt nie, wo dich dieses Wissen, wo es dir mal helfen kann. Wenn nicht bei dir selber, dann vielleicht in deiner direkten Umgebung. So, ich selber habe aber überhaupt ganz wenig Ahnung von Burnout. Deswegen habe ich mir natürlich eine Spezialistin, eine Expertin dazu geholt. Und auf diese Expertin bin ich tatsächlich auf LinkedIn aufmerksam geworden, denn da ist sie eine der wenigen, die über dieses wichtige Thema spricht. Liebe Grüße gehen raus nach Bamberg zu Julia Theresa Schröder. Liebe Julia, schön, dass du da bist. Guten Morgen.
Ja, hallo Thomas. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Du bist Beraterin, du bist Psychotherapeutin, du gibst Trainings für Einzelne und für Gruppen und dein Schwerpunkt liegt auf Burnout. Wie bist du dazu gekommen? Warum macht man sowas gerne?
Also ich bin dazu gekommen, weil ich seit 2016 auch Psychotherapie mache und gemerkt habe, dass präventiv halt wenig Wissen vorhanden ist und ich immer denke, wenn die Patienten zu mir kommen, dass sie jahrelang alleine vor sich hingelitten haben und ich es schade finde, dass es nicht irgendwelche vorherigen Gelegenheiten gab, wo sie in Kontakt gekommen sind mit hilfreichen Strategien. Und deswegen arbeite ich in sozusagen den 3 Stadien der mentalen Gesundheit. Das eine ist die Psychotherapie, wo schon Depression oder Burnout vorhanden ist oder auch andere Diagnosen. Und das andere, also der andere Bereich ist der Bereich der Prävention, wo Menschen, so wie wir, noch gesund sind, teilweise gestresst sind, ist ja auch normal, und einfach dankbar sind für Aufklärung und sich freuen zu erfahren, worauf man achten kann, um das Depressionsrisiko oder das Burnout-Risiko zu reduzieren. Und in der Mitte zwischen Prävention und Therapie gibt es noch so einen Bereich, der in Deutschland ziemlich unbekannt ist. Das ist der Bereich der Frühintervention. Also man nennt es auch Erste Hilfe in Bezug auf die mentale Gesundheit, so ähnlich wie bei der körperlichen Ersten Hilfe, nur dass man eben die Psyche beachtet, dass zum Beispiel, wenn nahestehende Leute sich verändern und zum Beispiel immer niedergeschlagener werden oder auf einmal anfangen, Fehler zu machen oder Dinge vergessen, dass man dann, wenn man vermutet, vielleicht ist irgendwas Psychisches dahinter, lernt, wie man auf diese Leute zugeht, das anspricht und sie ermutigt, sich zum Beispiel professionelle Hilfe zu holen. Also das sind so die 3 Bereiche und ich finde, alle 3 Bereiche sind sehr wichtig. Deswegen will ich mich nicht nur auf Psychotherapie konzentrieren, sondern mache auch sehr gerne Trainings in Prävention und Frühintervention.
Das, genau diesen Aspekt fand ich schon in unserem Vorgespräch total spannend. Und ich würde mich auch gerne gleich nochmal darauf zurückkommen. Aber erstmal, wie kann ich denn erkennen, bei mir oder bei anderen, dass sich da was anschleicht, was vielleicht mal ein Burnout sein könnte? Was sind da die ersten Symptome?
Das ist natürlich bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Es gibt so typische Symptome von Depressionen. Also Burnout ist ja nur ein Modebegriff, der besagt, es ist eine Depression, die durch die Arbeit ausgelöst wurde. Also zum Beispiel, dass ich immer niedergeschlagener werde oder dass ich auf einmal merke, ich verliere die Freude an Dingen, die mir früher Spaß gemacht haben. Oder ich verliere den Appetit. Also es gibt ganz viele Symptome und je nachdem, welche Symptome vorliegen, kommt es dann dazu, dass es entweder eine leichte Depression ist, eine mittlere oder eine schwere. Also bei einer schweren Depression können die Leute nicht mehr ihren Alltag bewältigen, auch nicht mehr arbeiten gehen. Das sind dann die Fälle, die über ein Jahr oder so krankgeschrieben sind und irgendwie versuchen, wieder auf die Beine zu kommen.
Spannend. Also jeder Burnout ist eine Depression. Kann ich das auch, ich kann ja schlecht in den Kopf meiner Mitarbeiter, meiner Kollegen gucken, wie kann ich das da vielleicht erkennen, dass da eine Depression, vielleicht auch eine leichte, anrollt? Haben die Leute lachen weniger Spaß am gemeinsamen Kickerspiel oder ähnliches?
Zum Beispiel, ja, das heißt dann Schwingungsfähigkeit. Also wenn jemand oder wenn alle lachen und einer sitzt da und lacht überhaupt nicht mit, dann spricht man von, die Schwingungsfähigkeit ist nicht mehr vorhanden. Und das ist halt zum Beispiel bei Leuten, die in eine Depression reingerutscht sind, häufig der Fall. Aber zum Glück ist es so, das vermittle ich auch in diesen Kursen zur ersten mentalen Hilfe, dass wir als mentale Ersthelfende, was ja jeder sein kann, nicht dafür zuständig sind, schon genau die Diagnose herauszufinden, ob es jetzt eine Depression ist oder eine Angststörung oder eine Substanzabhängigkeit. Da gibt es ja alles Mögliche, was teilweise ähnliche Symptome hat. Das ist dann die Aufgabe von den professionellen Helfern, die es auch nicht auf den ersten Blick beurteilen, sondern die sprechen stundenlang mit den Leuten, machen Testverfahren, werten die aus und diese ganzen Informationen werden am Ende dann zu einer gesicherten Diagnose. Das heißt, wir als außenstehende oder nahestehende Leute haben gar nicht die Aufgabe, das schon genau rauszufinden oder genau, also das schon zu beurteilen, sondern unsere Aufgabe ist eher nicht wegzuschauen, also sich zu trauen, die Leute anzusprechen, weil das für die Leute häufig eine große Entlastung ist, dass mal jemand wirklich nachfragt, wie geht's dir eigentlich?
Ist es so einfach, die Frage, wie geht's dir eigentlich?
Natürlich ist es teilweise so, dass die Leute dann erstmal abblocken. Und man kann sich auch, und das sollte man auch vorher ganz genau überlegen, wie spreche ich es an? In welcher Situation sind wir zum Beispiel beide nicht abgelenkt und haben Ruhe, also nicht zwischen Tür und Angel? An welchem Ort passt es und wie will ich es einleiten? Also da ist eine gute Orientierung, dass man bei den Beobachtungen bleibt. Also was habe ich wahrgenommen in der letzten Zeit? Zum Beispiel, früher warst du sehr zuverlässig und mir ist aufgefallen, in der letzten Zeit gab es vermehrt Fehler in irgendeiner bestimmten Hinsicht oder du bist jetzt schon oft oder am besten sagt man es konkret, du bist diesen Monat schon 10-mal zu spät gekommen. Ich wollte mal nachfragen, was da los ist. Wenn man zum Beispiel die Führungskraft ist oder unter Kollegen, dass man auch einfach sagt, was man wahrnimmt, was man beobachtet hat, was sich verändert hat und dann könnte man signalisieren, ich mache mir Sorgen und wollte mal fragen, wie es dir geht.
Ich habe das Gefühl, in dieser frühen Phase ist es immer noch viel mit Scham verbunden. Auch mir selbst gegenüber, weil ich das Gefühl habe, ach, es ist eine Schwäche, die ich mir vielleicht am Arbeitsplatz gar nicht selber zugestehen möchte, weil ich mich vielleicht selber ein Bild von mir habe, dass als jemand, der sehr, sehr stark ist, der alles schafft und der vielleicht jetzt mal eine kleine Stimmungsschwankung, einen kleinen Herbstblues hat. Jetzt nehmen wir hier Anfang November auf. Jetzt ist das Thema vielleicht auch wieder aktuell. Wie kann ich das freundlich machen, ohne dass ich die Leuten auf die Nerven gehe damit, um zu schauen, ey, ist da wirklich etwas, was derjenige vielleicht selber gar nicht so wahrnimmt?
Ja, also das geht natürlich sehr vielen so, dass sie erstmal es peinlich finden, darüber zu reden oder sich das selbst einzugestehen. Ich habe beobachtet, dass es echt unterschiedlich ist, wie enttabuisiert das Thema in den verschiedenen Kontexten und Unternehmen ist. Also manche Unternehmen haben schon angefangen, da offen drüber zu kommunizieren und zu sagen ihren Mitarbeitern, also ihr könnt gerne auf uns zukommen, wenn auch solche Probleme auftreten. Wir sind da offen dafür und wir finden dann auch Lösungen. Wir suchen auf jeden Fall gemeinsam nach Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können. Also es gibt zum Beispiel bei den meisten Unternehmen auch sogenannte Employee Assistance Programs, wo das heißt, also das bedeutet, dass Menschen aus dem Unternehmen anonym psychologische Beratung in Anspruch nehmen können. Und in dem Erstgespräch, das jeder von uns führen kann, geht es auch gar nicht darum, dass wir total tiefgründig sprechen. Manchmal reicht es einfach dieses Ansprechen, mir ist was aufgefallen und ich will dich ermutigen, da mal hinzuschauen. Und übrigens, falls du es noch nicht weißt, wir haben dieses Employee Assistance Program. Das kannst du dir, vielleicht ist es was, was dir helfen kann, mit diesen Belastungen, denen du gerade ausgesetzt bist, umzugehen. Und manchmal ist es so, dass die Leute dann vielleicht in dem Gespräch so wirken, als ob sie sich als ob sie nicht so gerne darüber reden und eher ablocken. Und im Nachhinein denken sie trotzdem darüber nach und denken, wow, krass, das fällt schon auf. Ich muss vielleicht echt mal was machen. Und dann kommen sie auf Psychologen zu, entweder halt außerhalb von dem Unternehmen oder innerhalb dieses Programms.
Was mache ich denn, wenn mein Unternehmen nicht so ein Angebot hat?
Also es gibt natürlich allgemein die Möglichkeit, eine Psychotherapie zu machen. Das geht dann über die Krankenkasse, aber natürlich gibt es da längere Wartezeiten. Mhm. Es gibt verschiedene Angebote, wie man auch kurzfristiger beraten werden kann. Also in jeder Stadt gibt es eigentlich so psychosoziale Beratungsstellen, wo man anrufen kann und dann auch anonym und kostenlos ein paar Gespräche führen kann, die auch schon sehr gut sein können als Einstieg. Und die vermitteln einen dann auch weiter, je nachdem, was es ist. Mhm. Also zum Beispiel in Psychotherapie oder andere Beratungsstellen, die dann vielleicht besser geeignet sind für das Thema.
Stichwort Prävention. Gibt es denn etwas, das ich selber machen kann, wenn ich merke, oh, ich fühle mich gerade nicht so gut, ich bin öfter niedergeschlagen, habe nicht mehr so viel Spaß gerade? Kann ich eine vielleicht kommende Depression oder ein Burnout irgendwie abwehren? Also quasi das Äquivalent zu Ingwertee trinken bei einer Erkältung?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist allgemein sehr wichtig, da so sensibel zu sein. Und wenn man merkt, man geht in die Richtung, dass man immer gestresster wird, dass man es dann auch hoch priorisiert, diesen Stress zu reduzieren und nicht denkt, okay, das geht noch, ich funktioniere ja noch. Mhm. Weil das ist der Hauptfehler, dass man einfach weitermacht und diese Signale vom Körper ignoriert. Also zum Beispiel, dass man langsam schon Schlafstörungen bekommt oder das Interesse verliert. Also das sind alles so Warnsignale, die man ernst nehmen sollte. Und dann könnte man darauf reagieren, indem man überlegt, was gibt's denn, was mir noch gut tun könnte oder wo ich mich erholen könnte. Also in diesen ersten Stadien ist es wirklich sehr hilfreich, zu überlegen, wie kann ich denn wieder so Inseln in meinem Alltag schaffen, wo ich Kraft tanke. Mhm. Je gesünder die Person noch ist, desto mehr bringt es was. Je weiter wir reinkommen in die Depression, desto länger dauert die Erholung. Deswegen ist so ein Grundsatz auch, je früher man sich Hilfe holt, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man wieder gesund wird und möglichst schnell wieder auch funktioniert. Mhm. Aber da jahrelang wegzuschauen, ist halt sehr schlecht, weil sobald eine Person schon mal eine depressive Episode erlebt hat, ist das Rückfallrisiko bei 60%. Also 60% derer, die eine depressive Episode erlebt haben, bei denen bleibt es nicht bei dieser, sondern irgendwann kommt die nächste und die nächste.
Jetzt hast du gerade gesagt, ich suche mir dann meine Inseln der Energie, um das zu verhindern. Was könnten denn solche Inseln sein?
Das ist auch total unterschiedlich. Also die Leute sagen zum Beispiel irgendwas Kreatives. Da gibt es ja alle möglichen Moden auch mit irgendwelchen Diamantsteinen oder so. Es geht einfach darum, dass man irgendwas findet, was einem Spaß macht. Oder ich mag zum Beispiel am liebsten in die Therme zu gehen. Mhm. Da gehe ich 2 Stunden rein und komme ganz anders raus. Also ich mag es auch natürlich, in die Natur zu gehen. Oder wenn jemand gerne schnitzt, dann macht er sowas. Also das ist total unterschiedlich. Oder Sport, je nachdem, ob man in dem Moment eher das Bedürfnis hat nach Kontakten, ob man dann sich mit Freunden trifft und irgendwie essen geht. Oder ob man lieber alleine sein will, weil man mal zur Ruhe kommen will, kognitiv. Es ist total individuell und auch bei jeder Person kann es unterschiedlich sein. Also nach einer total sozialen Phase hat man vielleicht eher das Bedürfnis, alleine in die Therme zu gehen. Und nach einer einsamen Arbeitsphase, wenn man die ganze Zeit programmiert, hat man vielleicht Lust, wieder mit anderen zusammen Sport zu machen oder so.
Also ich höre daraus, dass auch dein achtsamer Umgang mit mir selber und meinen Gefühlen und meinem Energielevel da sehr, sehr hilfreich ist.
Ja, sobald ich in die, also wenn ich in einem grünen Bereich bin, ist alles gut. Und sobald ich in den gelben oder orangen Bereich komme und merke, ich fühle mich eigentlich nicht mehr zufrieden, dann würde ich empfehlen, so schnell wie möglich nach Ursachen zu suchen. Es kann ja auch sein, dass es zum Beispiel einen Konflikt gibt oder so, dass man den versucht zu klären. Oder andere Stressfaktoren in der Arbeit zum Beispiel, dass man versucht, gibt es da Möglichkeiten, wie man den Druck rausnehmen kann? Oder natürlich kann es auch sein, dass man sich selbst unnötig Stress macht, indem man zum Beispiel sagt, ich darf keine Fehler machen, ich muss alles alleine schaffen. Das wären so persönliche Stressverstärker, an denen man auch arbeiten kann, dass man sagt, okay, es muss nicht dieser ganze Bericht fehlerfrei sein. Ich bin voll froh, wenn ich es schaffe, in einer Woche fertig zu sein und dann gebe ich es ab. Und wenn dann irgendwo irgendeine Kleinigkeit ist, dann ist es nicht so schlimm.
Ist lustig, dass du gerade von diesen Phasen von grün bis rot gesprochen hast. Das klingt für mich, wenn die Kinder hier auftreten, mal nach dem Morgen, nach dem Vormittag, wo man alle Phasen mehrmals durchmacht.
Ja, ich finde gerade für Eltern, ich habe ja auch zwei Kinder, ist es so wichtig, immer wieder auch, ja, also Inseln der Ruhe zu schaffen, wo man halt abschalten kann und wieder Kraft tanken kann. Weil sonst finde ich, und es zeigen auch Studien, dass Kinder natürlich auch ein Riesenbelastungsfaktor sind, ein Stressfaktor, der auch, also es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen mit Kindern eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, an Depressionen zu erkranken, als welche ohne. Und das nehme ich auch so wahr. Ich denke mir manchmal, boah, ich muss jetzt unbedingt was machen, damit ich nicht irgendwie depressiv werde, weil ich irgendwie ein paar Tage unzufrieden bin. Und ja, das, so ist es halt.
Schön, dass du es sagst. Ich fühle mich gerade sehr bestätigt. Also auch nachdem du gesagt hast, es muss nicht immer perfekt sein. Und auch wir haben ja, die meisten von uns, einen sehr hohen Anspruch an uns selber, sowohl in der Arbeit als auch als Elternteil.
Ja.
Und das geht nicht perfekt, glaube
Ja,
ich.
das geht nicht.
Ja.
Und es ist halt wichtig, dass die Kinder auch lernen, dass die Eltern bestimmte Bedürfnisse haben. Und ich finde, da ist zum Beispiel ein guter Gedanke, dass wenn die Eltern nicht glücklich sind, dann sind es die Kinder auch nicht.
Oh
Also
ja.
ich bin zum Beispiel manchmal halt auch ein paar Tage weg für irgendeinen Workshop oder so. Und dann haben vielleicht manche Leute in so einer Situation ein schlechtes Gewissen. Aber ich komme zurück, bin total erfüllt, dann bin ich eine bessere Mutter für die Kinder, als wenn ich zu Hause bin und die voll gereizt bin, weil ich überhaupt nicht ausgelastet bin.
Ja, sehr guter Punkt. Werde ich so auch nochmal versuchen zu erklären. Nee, tatsächlich. Ja, diese Kombination aus Arbeit und Familie, die kann dann halt sehr schnell sehr anstrengend sein. Da wird man, reißen ganz viele Kräfte an einem und nicht, und darunter auch noch so das eigene Ego und der eigene Anspruch. Da ist es, wie du sagst, schwierig, mal da eine eigene Insel zu finden, mal einen ruhigen Spaziergang zu machen, mal mit dem Partner essen zu gehen beispielsweise, Sport zu machen. Das ist
Ja, jetzt wo du die ganzen Lebensbereiche aufzählst, dazu passt auch, dass es eine präventive Strategie auch ist, sich mal klarzumachen, welche Lebensbereiche habe ich und finden die denn statt? Also zum Beispiel Partnerschaft oder Freizeit von sich selber ist natürlich bei kleinen Kindern nicht so einfach, aber dass man dann auch versucht, das hoch zu priorisieren und auch wenn es nur ein geringer Umfang ist, dem wieder einen Raum zu geben. Weil sonst ist es so, in der Psychotherapie kommen die Menschen und haben teilweise dann nur noch einen Bereich, zum Beispiel nur noch Arbeit. Und dann ist die Erkenntnis krass, okay, ich habe die anderen Bereiche jetzt jahrelang vernachlässigt und dann arbeiten wir daran, diese Bereiche wieder aufzubauen. Das heißt, es wäre auch präventiv, dass man sich klar macht, welche Bereiche habe ich und sind die gerade einigermaßen gut vertreten.
Da gibt es dieses schöne Bild von den Kugeln, mit denen wir die ganze Zeit jonglieren, aus Beruf, Hobby, Freunde, Familie und so weiter.
Ja.
Stellt sich heraus, manche dieser Kugeln sind aus Gummi und wenn du sie fallen lässt, dann dotzen die wieder hoch. Das gehört meistens dazu. Und dann gibt es halt Kugeln, die sind aus Glas und wenn die mal zerdeppern, sind sie kaputt.
Ja,
Und
total dramatisch.
ja, genau. Und die sollten besser aufgefangen werden.
Ja.
Ich beschäftige mich gerade so ein bisschen mit einigen japanischen Philosophien und da ist mir dieser schöne Begriff von Shinrin Yuku aufgefallen und Shinrin Yuku, das ich absolut gebutschert habe jetzt vermutlich in der Aussprache, bedeutet aber Waldbaden.
Ah,
Und
ja.
weil du gerade auch Natur gesagt hast, Julia,
Ja.
auch dieses in die Natur gehen, spazieren gehen, jetzt gerade noch im Herbst noch ein paar Sonnenstrahlen mitnehmen, super
Ja,
wertvoll,
ist so
finde ich.
schön, jetzt auch mit den ganzen Blättern im Herbst.
Ja, genau. Ich möchte gleich mit dir nochmal über das Thema Stress sprechen, weil du es gerade schon angesprochen hast, aber Burnout, hattest du eingangs gesagt, ist jetzt gerade auch eine Entwicklung, ein Wort, ein Begriff, der häufiger verwendet wird für solche arbeitsbedingten Depressionen. Ist das auch ein bisschen eine Mode? Ist man da feinfühliger geworden? Gibt es das jetzt häufiger als früher?
Also das Wort ist auf jeden Fall ein Modebegriff und man fühlt sich besser zu sagen, ich habe einen Burnout als eine Depression.
Ja.
Und allgemein ist es so, dass die Zahlen halt steigen und da weiß man halt nicht genau, liegt es jetzt daran, dass unsere Welt so krass ist oder dass es einfach das Thema immer weiter enttabuisiert ist und die Leute sich halt nicht wegen Rückenschmerzen krankschreiben, sondern sich trauen zu mit dem Arzt und so offen zu reden.
Ja.
Und dann auch die Behandlung hoffentlich bekommen. Also, dass halt einfach die Diagnosen häufiger gestellt werden, weil es besser erkannt wird oder auch offener damit umgegangen wird.
Ja. Was ist deine Theorie? Was ist von beidem ein bisschen was?
Wahrscheinlich beides.
Ja. Weißt du, wie häufig es vorkommt?
Ja, ich habe mal die Prävalenzraten nachgeschaut. Also Depressionen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es im Verlauf des Lebens eintritt, beträgt im Allgemeinen 11,6%.
Oh,
bei Frauen ist es 15,4% und bei Männern 7,8%. Also diese Zahlen ist quasi die Wahrscheinlichkeit, dass man im Verlauf des Lebens an einer Depression erkrankt.
Boah, das ist mehr, als ich dachte. Woher der Unterschied zwischen Männern und Frauen?
Da gibt es auch wieder verschiedene Gründe und Hypothesen. Also zum Beispiel, dass Frauen allgemein hormonell stärkeren Schwankungen unterliegen und da quasi so eine gewisse Instabilität vorhanden ist. Und Depressionen sind ja auch hormonelle Probleme im Gehirn,
mhm,
mit Neurotransmittern und so. Oder auch Soziales, also dass Mädchen zum Beispiel anders erzogen werden als Jungen. Also dass Jungen zum Beispiel gelobt werden, wenn sie sich selbst behaupten und Mädchen eher zu bravem, angepassten Verhalten angehalten werden.
Mhm.
Oder dass auch allgemein dieses klassische Rollenbild, dass die Frau sich also um mehr kümmert, dieses Thema Mental Load,
mhm,
Kinder, Haushalt, Arbeit, dass das auch so ein sozialer Faktor ist, weil Depressionen entstehen ja meistens, wenn einfach zu viel Belastungen da sind.
Mhm.
Genau, also das sind so ein paar Gründe. Aber natürlich, ein Grund ist auch wieder die Dunkelziffer, dass Männer vielleicht weniger offen damit umgehen und sich weniger wahrscheinlich Hilfe holen. Und dadurch auch bei Männern das vielleicht unerkannter bleibt.
Mhm.
Und vielleicht zum Beispiel die Männer eher diagnostiziert werden mit einer Abhängigkeitserkrankung, also zum Beispiel Alkohol oder irgendwas anderes,
ja,
weil sie diese Substanz nutzen, um sich selbst zu, also als Selbstmedikation, um irgendwie damit umzugehen, dass sie eigentlich depressiv sind. Und dann ist das auch eine Verzerrung.
Mm, gute Punkte. Ganz viele Dinge vermutlich jetzt, wo in unseren Köpfen Geschehnisse, Menschen, Gesichter auftauchen, bei uns selber, bei unserem Umfeld, wo das mal passieren kann, passiert ist. Und jetzt vielleicht denke, ja, das war vielleicht jemand, der auch eine Depression hatte.
Ja, und wenn wir gerade von Zahlen sprechen, eine krasse Zahl ist, wenn wir jetzt mal alle psychische Erkrankungen zusammenrechnen,
mhm,
ist die Wahrscheinlichkeit, dass man daran erkrankt im Verlauf eines Jahres bei 27,8%. Also jeder dritte bis vierte von den Erwachsenen in Deutschland weist die Kriterien für eine psychische Erkrankung auf.
Wow.
Aber davon bekommen nur 19% eine professionelle Behandlung in Bezug auf diese Erkrankung.
Ja.
Das heißt, 4/5 von den Betroffenen laufen eigentlich durch die Gegend ohne Behandlung und versuchen irgendwie alleine damit zurechtzukommen.
Ich versuche das gerade noch zu verarbeiten.
Ja, es ist einfach schockierend und dramatisch. Und also, das ist auch der Grund, warum wir alle im Privaten und Beruflichen mehr oder weniger damit zu tun haben, weil wir alle mit mehr als 3 bis 4 Leuten zu tun haben.
Ja. der Fakt, dass so wenige Menschen damit zum Arzt gehen, der überrascht mich gar nicht so sehr, denn viele und vielleicht mich auch eingeschlossen sagen, ah, das geht schon wieder weg. Und zwar nicht nur bei psychischen Problemen, sondern auch bei körperlichen Problemen.
Ja.
Da geht man auch nicht gleich zum Arzt. Also
ja,
das ist vielleicht wirklich so ein Männerphänomen, wo man sagt, ja, ah, komm, gib mal hier Haushaltsmittel, ja, hin und dann geht das wieder. Also bevor zum Arzt gehen, da muss schon irgendwas wirklich bluten. Du hast gerade das Thema Stress ein paar Mal erwähnt. Stressmanagement, Stressmindset sind auch Gott sei Dank jetzt immer mehr Themen, die so aus dem Tabu herausfallen, über die man offen spricht. Und ich beschäftige mich hier auch mit Growth Mindset und da gehört eben das Thema Stressmindset auch mit dazu. Ein Aspekt daran wäre, dass, oder eine Theorie, die ich jetzt gerne mal mit dir besprechen würde, ist, dass Stress nicht zwingend schlecht ist. Mhm. Stress kann richtig schlecht sein, wenn er chronisch ist und wenn ich ihm quasi hilflos ausgesetzt werde. Aber wenn ich es punktuell akut habe, kann Stress auch meine Produktivität sogar fördern. Aber hier natürlich die spannende Sache, ist das etwas, dass ich auch ganz bewusst angehen muss, zwischen was ist jetzt eigentlich mal akuter Stress, was ist chronischer Stress, ab welchem Punkt wird es dann eben auch ungesund? Was ist da dein Take dazu, Julia?
Ja, also ich denke, du hast recht, dass man darauf achten sollte, dass es nicht chronisch wird. Also, dass man zum Beispiel wie ein Sportler sich sagt, das ist die krasse Phase, wo ich einen Wettkampf habe oder trainiere und danach gibt es wieder eine Erholungsphase. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man nach einer stressigen Arbeitsphase sich das bewusst im Kalender blockt, dass man ein paar Tage auch mal frei hat und wieder erholen kann. Hm. Und du hast recht, dass es auch positiven Stress gibt, wenn der halt nicht zu groß ist. Also das nennt man dann Eustress.
Wie?
Eustress ist der Fachbegriff dafür. Ja. Und der negative Stress heißt Distress.
Okay.
Also da, wo es einfach dann unangenehm wird und man darunter leidet. Mhm. Also es gibt sogar so einen Zusammenhang, wenn man gar keinen Stress hat, dann ist die Leistung auch gering. Und dann im Mittelfeld, wenn man halt ein bisschen Stress hat oder aufgeregt ist vor einem Vortrag oder sowas, ist es eigentlich gut, weil dann ist die höchste Leistung. Aber wenn man zu sehr in den hohen Stress kommt, dann nimmt die Leistung natürlich wieder ab, wo man einen Blackout oder sowas hat.
Ja.
Aber ich denke auch, also wenn man wertvolle Dinge im Leben erreichen will, dann ist es wichtig, sich manchmal zu überwinden und auch mal was Anstrengendes oder Stressiges zu wagen und durchzumachen.
Ja. Auch absichtlich, damit ich dann sehe, ach, ich kann da drüber, ich schaffe das, auch wenn es mal stressig ist, auch wenn ich jetzt außerhalb meiner Komfortzone bin. Das kann auch im ganz anderen Bereich dann der Fall sein, aber ich habe dann für mich gelernt und mein Gehirn hat verstanden, ja, du kannst sowas dann auch schaffen. Und das stärkt einen auch noch ein bisschen für die nächste Herausforderung, über die man dann gehen muss.
Genau, das stärkt die mentale Gesundheit total, weil die sogenannte Selbstwirksamkeitserwartung steigt. Also dieses Gefühl, ich kann Dinge erreichen, die ich mir vornehme. Und deswegen finde ich auch dein Thema mit dem Growth Mindset total interessant.
Und ich mag diese Zusammenhänge, denn jetzt hast du gerade Selbstwirksamkeit gesagt. Und jetzt gerade in den vergangenen Episoden ging es auch darum, um das Thema Jobzufriedenheit oder glücklich sein tatsächlich. Und da war auch mehr die Frage, ja, es hängt weniger vom Geld ab, es hängt weniger von der Position ab, sondern wirklich, wie weit sehe ich, dass ich wirksam bin, dass ich etwas bewege und in meinem Umfeld, es kann groß oder klein sein und es wird unterschiedlich, aber genau dieses, ah, ich mache was, also passiert das und das. Ganz, ganz wichtig für meine mentale Gesundheit.
Ja.
Ich finde es gerade aber auch erschreckend, Julia, und andersrum. Ich bin jetzt seit 10 Jahren selbstständig. Davor war ich 7 Jahre lang festangestellt. Das ist schon 10 Jahre schon eine Zeit lang her. Aber wie gesagt, das Thema mentale Gesundheit war gerade in den Kinderschuhen, als ich festangestellt war. Wenn du jetzt sagst, jeder Vierte ungefähr, jeder Vierte hat gesundheitliche Probleme und wir fallen immer mehr aus mit mentalen Problemen, mit Depressionen, mit Burnout. Das ist ja ein unfassbarer Verlust an Produktivität, das ich im Unternehmen habe.
Ja.
Was würdest du jetzt jeder Führungskraft, jedem Gründer, jedem Unternehmer raten, um diesbezüglich präventiv tätig zu sein für seine Mitarbeiter?
Ich würde raten, dass man das Thema versucht zu enttabuisieren, also anfängt darüber zu reden, anfängt dazu Angebote zu machen, also einerseits präventiv, zum Beispiel Stressmanagement. Vor kurzem hat ein Teilnehmer gesagt, boah, das war so cool, dass wir jetzt einen Tag lang uns damit beschäftigt haben und ich jetzt auf einmal paar Ansatzpunkte sehe, die ich selbst auch in der Hand habe, weil die Leute ja häufig sich hilflos fühlen. Also das wäre der eine Bereich, das mache ich ja auch präventive Trainings dazu, aber auch immer mehr sensibel zu werden, wie gehe ich um mit dieser Frühintervention? Also wie gehe ich mit ersten Signalen um? Wie spreche ich es an? Mhm. Wozu kann ich die Leute ermutigen? Das ist ja auch alles eine Aufklärungssache, wo man auch sich weiterbilden kann. Also zum Beispiel gebe ich auch öffentliche Kurse zur ersten mentalen Hilfe und die dauern 2 Tage lang und da werden auch teilweise Mitarbeiter oder Führungskräfte von Unternehmen bewusst geschickt, die werden angesprochen, wollt ihr das nicht mal machen? Und dann kommen die bei mir an und die Gruppe ist dann gemischt, alle möglichen, auch private Leute, die sich dafür interessieren. Aber in den Unternehmen, die ich kennenlerne, weil es meine Kunden sind, entwickelt sich dieses Bewusstsein schon. Aber ich kriege natürlich auch mit von anderen, die sagen, bei uns ist es noch überhaupt kein Thema und niemand redet darüber. Ja. Und natürlich die Kultur, also es gibt ganz viele Sachen, die man bearbeiten könnte, dass man halt versucht, weniger dieses Micromanagement zu machen. Aber da wissen die Betroffenen, glaube ich, selber am besten Bescheid. Also wie man als Führungskraft halt positiv wirken kann, dass man nicht so unter Druck setzt, wenn es nicht sein muss, oder dass es keine Stimmung der Angst ist, sondern eher Vertrauen. Das sind natürlich komplexe Prozesse, aber in die Richtung sollte es gehen, dass wir immer mehr Aufklärung haben und immer mehr Kompetenzen, auch damit umzugehen und niedrigschwellig darüber zu reden. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, je früher man ansetzt, desto schneller sind die Leute auch wieder im grünen Bereich. Das heißt, es wäre eigentlich gut, wenn man möglichst früh diese Anzeichen auch ernst nimmt und dann ermutigt, zum Beispiel diese paar Stunden da, die kostenlos für die Leute sind, auch anonym, die das Unternehmen übernimmt, kostenmäßig, dass die Leute da zum Beispiel 5 Stunden Einzelsitzungen haben und mal darüber reden können, wie sie zum Beispiel den Konflikt zu Hause klären können. Und dann haben sie es auch wieder geklärt und können sich konzentrieren. Oder sie merken, es ist doch eine größere Geschichte und ich sollte mal eine Psychotherapie machen. Mhm. Weil die Leute, also das ist natürlich eine Entlastung für die Leute, wenn sie darauf angesprochen werden und ermutigt werden und es nicht so stigmatisiert ist. Also auch Patienten von mir wissen manchmal nicht, wann sollen sie kommen, weil sie müssen ja tagsüber arbeiten. Mhm. Und andere sagen, mein Arbeitgeber weiß Bescheid und es ist nicht schlimm, dass ich zwischendurch mal eine Stunde weg bin. Also ich wäre viel beruhigter, wenn ein betroffener Mitarbeiter sich Hilfe holt, als wenn er es die ganze Zeit weiter verdrängt. Ja. Weil dann besteht ja auch die Chance, dass es sich wieder bessert und die Arbeitskraft auch wieder und die Leistung wieder so ist wie davor.
Ja. Also gut investiertes Geld.
Ja.
An der Stelle auch. Glaubst du daran, Julia, dass auch Führungskräfte damit mit Beispiel vorangehen sollten und auch mal Transparenz über ihre eigenen Probleme, sofern sie da welche haben, da auch drüber sprechen, um das eben zu enttabuisieren, das Thema?
Ja, also in einem gewissen Rahmen würde ich auf jeden Fall sagen, dass es auch gut ist, wenn die Beispiele geben und oder offen sind, zum Beispiel, boah, ich bin jetzt voll gestresst, ich freue mich schon, dass ich am Wochenende irgendwas Entspannendes mache oder so, oder dass sie mit dem Beispiel vorangehen und nicht stundenlang länger bleiben und den anderen das Gefühl geben, sie müssen auch länger bleiben. Also das ist natürlich eine Vorbildfunktion und man zeigt damit auch die eigene Einstellung, je nachdem, wie man auch selbst mit sich selbst und der eigenen Arbeit und dem eigenen Stress umgeht. Aber natürlich ist es auch irgendwo die Grenze, wo man sagt, nee, wenn ich jetzt selbst eine Therapie mache, ich weiß nicht, ob das sein muss, dass man darüber offen redet. Da muss jeder selber damit das entscheiden.
Aber nehmen wir diesen Aspekt nochmal jetzt zum Schluss auf. Da war jetzt jemand, der hatte eine depressive Phase, ein Burnout, der musste in Therapie gehen, der ist länger ausgefallen, mehrere Monate im schlimmsten Fall. Jetzt geht es um die Wiedereingliederung. Was muss ich da beachten als Kollege, als Führungskraft? Wie kann ich diesen Menschen möglichst, ja, wenn man das sagen kann, smooth im Prinzip wieder den Einstieg in die Arbeitswelt zurückerlauben, ohne dass er sich begängelt fühlt oder... Also jetzt auch nicht in Watte gepackt, aber auch natürlich nicht überfordert, damit es da eher keinen Rückfall gibt.
Also ich würde ermutigen, da ganz offen und transparent zu kommunizieren. Was sind meine Erwartungen? Denkt die Person, dass sie dem jetzt schon nachkommen kann? Also dass man vielleicht so einen Plan macht, wann was erwartet wird und ob die Person damit einverstanden ist. Aber ich habe jetzt selbst gar nicht so viel mit diesem Thema Wiedereingliederung zu tun. Deswegen weiß ich da gerade nicht genau den Leitfaden. Da müsstest du eine andere Expertin fragen. Aber allgemein halt im Kontakt bleiben, offen bleiben. Und es wäre halt gut, wenn die Feedback-Kultur so ist, dass man frühzeitig aufeinander zukommt und darüber redet, wenn die eine oder andere Seite unzufrieden ist, damit es halt nicht innerlich weiter brodelt und am Ende alle gereizt sind. Das ist immer das, was ich auch in den Kommunikationstrainings empfehle, dass man anfängt, frühzeitig in den Kontakt zu gehen und zum Beispiel zu sagen, also damit bin ich jetzt nicht zufrieden, können wir mal darüber nachdenken, wie wir das lösen könnten oder anders machen könnten.
Erlebst du es, dass deine Patienten auch es gut selber einschätzen können, wo ihr Level gerade ist, ihr Energielevel, was sie leisten können?
Ja, also dieses Bewusstsein wird halt in der Therapie gefördert und entwickelt. Und da gibt es auch Unterschiede, wie schnell die Leute lernen, so wie bei allem anderen auch. Manche nehmen die Sachen total schnell auf und schaffen den Transfer und andere brauchen halt ein bisschen länger.
Wie bei allen Dingen halt.
Ja.
Sehr schön. Julia, jetzt bin ich schon mal viel, viel schlauer. Jetzt kann ich dadurch ein bisschen sensibler hier auf die lieben Menschen in meinem Umfeld achten. Vielen, vielen Dank für diese Inspiration. Gibt es noch etwas, was du, einen Ratschlag, eine Idee, den du unseren Hörern, Hörerinnen gerne mitgeben möchtest?
Also wenn es jemanden interessiert, dann kann ich ermutigen, diesen Kurs zur ersten mentalen Hilfe zu machen. Das ist auch keine große Investition, weil es ist eine gemeinnützige Sache. Es ist so ein Programm, was 2000 in Australien entwickelt wurde und mittlerweile in über 29 Ländern verbreitet wird. Also ich bin in Deutschland eine der Kursleiterinnen. Da gibt es auch eine zentrale Website, wo man schauen kann, welcher Kurs wird wo, von wem durchgeführt. Mhm. Und ich gebe auch Online-Kurse. Also falls es jemand interessiert, das sind insgesamt 12 Stunden, könnte man da quasi zertifizierter mentaler Ersthelfender werden. Und allgemein bin ich sehr froh, wenn wir uns auf LinkedIn vernetzen oder wenn Menschen weitere Fragen haben, könnt ihr gerne auf mich zukommen.
Klasse. Die Links dazu findest du natürlich in den Shownotes. Liebe Julia, vielen, vielen Dank für das Gespräch. War jetzt heute mal ein anderes Thema, als wir so haben, aber ich finde es total wichtig und ich danke dir vielmals, dass du jetzt hier die
Einblicke
in die Praxis mitgebracht hast. Dankeschön.
Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Prima. Und ich hoffe auch dir, lieber Hörerin, lieber Hörer, auch dir hat das in Anführungszeichen Spaß gemacht. Auf jeden Fall war es informativ, war es neu dabei und vielleicht kannst du jetzt ja auch dazu beitragen, dass hier es entweder dir oder einem Menschen aus deinem Umfeld ein bisschen besser geht, dass wir ein bisschen sensibler damit umgehen, dass wir das Thema Stigma wegnehmen, dass wir das Thema Burnout und Depression aus dem Tabu weiter rausnehmen und dass wir uns allgemein ein bisschen besser miteinander umgehen, damit wir eben nicht nur glücklicher, auch produktiver am Arbeitsplatz sind. Denn da haben wir schon gelernt, auch das ist natürlich ein großer Bestandteil von unserer mentalen Gesundheit und von unserer Zufriedenheit. Und mit diesem Sinne, wie gesagt, wenn es dir gefallen hat, lass uns ein Abo da, das kostet nämlich nichts, dann verpasst auch keine der folgenden Episoden mehr. Wenn es dir richtig gut gefallen hat, lass uns gerne 5 Sterne da, das freut uns auch. Und hier ist noch ein kleines besonderes Schmankerl. Wenn du denkst, dass es in deinem Umfeld jemanden gibt, der mehr über das Thema lernen sollte, in irgendeiner Position, kann ja auch privat sein, Fußballverein, Stammtisch, wie auch immer, dann leite gerne diese Episode weiter. Und vielleicht ist es ja so ein kleiner, schöner Einstieg, sich unverbindlich mit dem Thema mal zu beschäftigen, ein bisschen mehr Achtsamkeit zu trainieren und dann sorgen wir dafür, dass wir auch hier schon früh in die Prävention gehen können. Das wäre zumindest mal mein Ziel. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.